Liebe Brüder und Schwestern, ich darf euch alle ganz herzlich grüßen und willkommen heißen in den kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind Gott dankbar für diese neue Möglichkeit, zusammenkommen zu dürfen, um sein Wort zu hören. Wir haben Besuch aus vielen Ländern und auch besonders Geschwister aus Portugal in unserer Mitte und auch aus anderen Teilen Europas und der Welt. Seid alle herzlich willkommen und wir freuen uns auch über all die Geschwister, die angeschlossen sind, mithören. Und ja, ihr seht schon, es ist so viele Grüße wie nie zuvor. Und ehe wir gemeinsam dem Herrn loben und preisen, werde ich ganz schnell einfach die Namen der Geschwister nennen, die Grüße geschickt haben. Bruder Bruce aus Kapstadt, Bruder Emanuel aus Australien, aus Kishinev Grüße, Bruder Leon Elfenbeinküste, Bruder Gianfranco aus Italien und Bruder Mihalova aus Bulgarien, Chovava aus Simbabwe, Mizio aus Ungarn, Lupondo aus Südafrika, Nyagi aus Nairobi, dann Dietbert aus Elfenbeinküste, dann Michea aus Italien, Ratnikov aus Russland, Vieira aus den Azoren, Joachim aus Mosambik und hier Grüße von Bruder David, von Schwester Holviti aus Finnland, von Bruder Leonard aus Cape Town, Bruder Martin aus Südamerika, dann Bruder Chauffeur aus Kigali, unser lieber Bruder Johannes Karl lässt herzlich grüßen, dann Bruder M. Bui lässt grüßen, Bruder Kangu lässt grüßen, Bruder Rigobert lässt grüßen, Bruder Leonidas lässt grüßen und Bruder Goma lässt grüßen, Bruder Ivan aus Kuba lässt grüßen, Bruder Justin aus Südafrika, dann Grüße vom Bruder Thomas aus Bruno, er hat ein Gebetsanliegen. Dann haben wir Grüße von Jan Martin aus Abidjan, von Joshua aus Südafrika, von Bruder Maschi aus Indien, von Bruder Christian aus Rumänien, Bruder Ignacio, Bruder Ellis Wendel, Grüße, Bruder Manaka lässt grüßen und noch Grüße aus Tartastan. Ja, das sind viele Grüße. Die Geschwister sind innig verbunden mit uns und wir freuen uns, dass sie mit uns zusammen den gleichen Weg gehen. Wir wollen dem Herrn loben, beginnen heute mit Lied Nummer 1. Ich will von meinem Jesus singen. Aus den Heftchen Nummer 1.
Thank you.
Lasst uns gemeinsam noch Lied Nummer 5 anstimmen. Lied Nummer 5, welch ein Freund ist unser Jesus. Dankeschön. Ja, Brüder und Schwestern, welch eine Gnade, wenn wir dem Herrn im Gebet suchen. Oh, wie wunderbar ist es, in seiner Gegenwart zu verweilen. Er erhört Gebete. Lasst uns ein Wort zur Einleitung lesen. Danach kommt Bruder Alfred Borg, um mit uns zu beten. Ich möchte lesen aus Hebräer Kapitel 12. Von Vers 1, Hebräer, Kapitel 12, von 1. Vers. So wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sehen, alles, was uns beschwert, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem uns obliegenden Wettkampf laufen, indem wir dabei hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um den Preis der Freude, die ihn erwartete, den Kreuzestod erduldet und die Schmach für nichts geachtet, dann sich aber zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ja, denkt an ihn, der ein derartiges Widersprechen von den Sündern gegen sich geduldig ertragen hat, damit ihr nicht ermattet und euren Mut nicht sinken lässt. B. bis hierhin dieses teure Gotteswort. Amen.
Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute Abend hier sein können, um das zu empfangen, was du uns bereitet hast. Wir sind gekommen voller Erwartung. Wir glauben, dass du gegenwärtig bist, wie du es verheißen hast. Wir schauen nicht auf uns, sondern auf dich, der du alles überwunden hast. Den Sieg auf Golgatha. Wir rühmen deinen Namen, den du uns geoffenbart hast. Komm zu deinem Recht heute Abend in unsere Mitte, der du unsere Herzen und Gedanken erkennst. Du weißt, was ein jeder bedarf. Hier im Raum und überall, wo die Versammlung übertragen wird. Wir bitten dich, komm mit deiner Salbung in unsere Mitte. Wirke durch dein Wort. Wirke Glauben, so wie die Schrift es sagt, auf dass du deine Verheißungen heute Abend erfüllen kannst. Herr, schau auf deinen Knecht, segne ihn, stärke ihn, leite ihn durch deinen Heiligen Geist. Wir schauen auf dich, vertrauen dir, dass du heute Abend selbst in unserer Mitte deinen Namen verherrlichst. Bitte, Herr, wirke über Bitten und Verstehen an mir, in uns allen, Herr. Denn dazu sind wir gekommen. Dazu sind wir heute Abend hier, um zubereitet zu werden, wenn du kommst. Fülle unsere Krüge. Lass unsere Lampen brennen. Hilf uns allen aufs Neue heute Abend. Heile in unserer Mitte die Kranken. Mach die Gebundenen frei. Lass den Sieg von Golgatha offenbar werden in unserer Mitte an deinem Volke, das hier versammelt ist und das dir glaubt von ganzem Herzen. Wir danken dir für diese Versammlung. Und wir bitten dich, segne weltweit dein Volk. Überall her, wo mitgehört, aber vor allen Dingen dein Wort geglaubt wird. Komm du zu deinem Recht. Wir danken dir für alles. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.
Singen wir gleich noch. Glaube nur, glaube nur.
Oh.
Amen, Amen. Ihr mögt euch setzen. Auch ich möchte alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen. Von nah und fern, aus ganz Europa, von Übersee. Wir haben Besuch hier aus Kanada, aus den USA, Besuch hier aus Afrika. Gott, der Herr, segne überbitten und überverstehen. Wir sind dankbar, dass wir ungestört zusammenkommen können, um das Teure, das Kostbare, ewig bleibende Wort Gottes zu hören und zu glauben. Ich möchte nur noch die Telefongrüße in aller Kürze abgeben. Bruder Bier, Kongo, Bruder Motika, Johannesburg, Bruder Udo Trispel, ein Bruder aus Burundi, Bruder Baumgartner aus der Schweiz, Bruder Ngonga, zurzeit in den USA, und Bruder Manasse lässt grüßen, Bruder Müller von der Ostsee lässt grüßen, Bruder Adi lässt grüßen, Bruder Dominik, Bruder Salomon lässt grüßen und Bruder Jona lässt grüßen, Bruder Josef aus Kinshasa, Bruder Cecil aus Südafrika und noch Grüße aus Neuseeland von unseren Geschwistern Andersen. Einfach wunderbar, dass wir so im Herrn verbunden sein können und von Herzen glauben, was die Schrift sagt und wie die Schrift es sagt. Ich habe einen kurzen Missionsbericht. Es war einfach ein gewaltiger Sieg für das Reich Gottes. Ob in Burma, ob in Bangkok, ob in Vietnam, ob in Kambodscha, überall auch noch lokale Flüge gemacht. Insgesamt 12-mal aufgestiegen und wieder gelandet. Aber die Geschwister sind einfach so dankbar, so froh, einen Augenzeugen, einen Ohrenzeugen zu hören, der dabei war, als Bruder Brenhim seinen gesegneten Dienst ausgeführt hat. Einfach wie unser Herr damals schon gesagt hat, ihr seid meine Zeugen. Ein Zeuge muss etwas gesehen haben, muss etwas gehört haben, sonst kann er kein Zeuge sein. Einfach dankbar für das, was der Herr getan hat. In jedem Land ist jede Predigt aufgenommen worden und wird vervielfältigt und unter dem Volke Gottes verteilt. Bruder Lukram, der mich begleitet hat, lässt alle ganz, ganz herzlich grüßen. Und es ist einfach gewaltig, auch die Verbindungen, Flugverbindungen. Man setzt sich in Zürich in das Flugzeug, schaut auf die Tafel, da wird angegeben 9.442 Kilometer Entfernung von Zürich nach Bangkok und eine Flugzeit 11 Stunden und 42 Minuten. Wenn man darüber nachdenkt, in einer Woche 6 Länder besucht und das Wort oder 6 Städte besucht und das Wort verkündigt und dann
Nach meiner Rückkehr ging es ja weiter nach Rumänien. Und ihr habt ja alle die Fotos gesehen. Ein Foto haben wir ja dort am Eingang. Gut 1000 Menschen waren versammelt, um das Wort des Herrn zu hören. Ein Drittel wohl zum ersten Mal im Leben überhaupt eine Predigt gehört. Und Gott hat auf der Stelle gerettet, befreit. Und ja, auch der islamische Reporter, einfach urgewaltig, ein Mann aus dem Islam, ein Reporter, seine Entscheidung direkt für den Herrn getroffen und gesagt, das war die erste Predigt, die ich im Leben gehört habe und ich weihe mein Leben dem Herrn. Und Bruder John, was hat er gesagt? Er wird 300 Kopien von der Predigt machen und sie allen Journalisten und allen verteilen. Ihm ist das Wort des Herrn groß geworden. Bei der Gelegenheit möchte ich auch unsere Brüder, Bruder John und Bruder Florin, steht doch mal beide auf, wo seid ihr, ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Unsere Brüder zusammen mit Bruder Daniel haben die Versammlungen anberaumt und wir sind Gott sehr, sehr dankbar dafür. Heute haben wir auch unseren geliebten Bruder Matthias Henrich in unserer Mitte, der vor vielen, vielen Jahren, 1968 war es wohl, sein Herz und sein Haus in Rumänien geöffnet hat und Gott hat ihn dazu gebrauchen können, dass die Botschaft weitergetragen, Kontakte hergestellt wurden und heute kommen Tausende zusammen. Wir sind ja in allen größeren Städten des Landes gewesen. Und da geht wirklich in Erfüllung. Wer den aufnimmt, den der Herr sendet, der nimmt den Herrn auf. Amen. Und das Wort des Herrn richtet immer aus, wozu es gesandt wurde und gesandt wird. Dann haben wir heute Bruder George aus Kinshasa hier. Wer ist noch hier von den Brüdern, von den dienenden Brüdern, die heute hier zu Besuch sind? Steht doch mal auf, ich habe ja auch nicht alle Namen hier zur Verfügung. Wir freuen uns. Bruder Isaac aus Kanada ist auch hier. Wer ist noch hier? Fühlt euch wohl, ihr seid hier zu Hause und möge Gott wirklich alle, auch die, die heute zum ersten Mal hier sind, davon haben wir einige, möge Gott segnen in allen Sprachen, in allen Völkern und wir dürfen sagen, biblische Prophetie erfüllt sich doch vor unseren Augen. In welchem Jahr ist so viel passiert an Naturkatastrophen, an allem, was in der Welt geschehen und Völker und Städte heimgesucht worden sind. Und dann, wenn man auch die Politik und alles betrachtet, wohin wird es führen? Wohin wird es führen? Die ganze Welt, so steht es ja geschrieben, wird hin und her taumeln wie eine Hängematte. Was bleibt übrig? Und wenn man dann die letzte Erklärung des hochgeschätzten Papstes liest, dass nämlich zwischen dem Koran
und der Bibel in Wahrheit kein Unterschied besteht und dass Jesus Christus, Jehova und Allah dieselben Namen sind. Und wenn man das so weiterliest, die Vereinigung aller Religionen unter einem Haupt, und da muss man wirklich an vergangene Zeiten denken. Der Prophet Daniel hat ja 4 Weltreiche gesehen. Er hat das Babylonische, das Medo-Persische, das Griechische und dann das Römische Weltreich gesehen, das 63 vor Christus begonnen hat. Und als ich darüber nachdachte, 47, 48 vor Christus ist die gesamte Gegend Jerusalem und alles unter römische Herrschaft gekommen. Und wenn ich dann daran denke, 1947, 1948, die Zurückrufung Israels in das Land der Verheißung, die Gründung des Staates Israel, Ben-Gurion in Polen geboren und der erste Präsident, Holocaust überstanden und der erste Präsident in Israel. Und wenn man darüber nachdenkt, dass Gott sein Volk Israel auf heiligem Boden wieder empfangen und in Besitz nehmen wird. Und dann im Neuen Testament, wenn ihr sehen werdet, dass der Feigenbaum saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass die Zeit nahe ist. Brüder und Schwestern, wir können uns in jeder Weise orientieren und haben die Heilige Schrift zur Verfügung. Auch im neuen Rundbrief haben wir einiges geschrieben. Einfach Gott zu Wort kommen lassen. Und das unterscheidet uns tatsächlich von allen, die sich auf Bruder Branham berufen. Sie berufen sich auf seine Zitate, haben aber die Bibel zugemacht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben schon damals in Brüssel erlebt, ja, ein Wort aus der Bibel gelesen, zugemacht, beiseite gelegt und dann die Predigten Bruder Branhams im Stapel und vorgelesen, was sie vorlesen wollten, bis Bruder Russ der Kragen geplatzt ist und er einfach aufstand und aufgeräumt hat. Ja, Bruder Russ war ein Mann Gottes, der nicht ertragen konnte, dass dem Herrn nicht der erste Platz eingeräumt worden ist. Aber sagen wir es mit Liebe zu Gott, mit Liebe zum Worte. Wir gehen nicht nur zu dem, was Bruder Branham gesagt hat, sondern hören genau auf das, was er gesagt hat. Amen. Nehmt nichts an, es sei denn, es steht im Worte Gottes geschrieben. Amen. Und wie viele Aussprüche hat er gemacht? Einfach zurück zu Gott, zurück zum Wort. Ich habe mir einige Bibelstellen notiert. Ihr wisst ja, und das streifen wir wirklich nur ganz kurz. Es ist ja allgemein bekannt in unseren Tageszeitungen, war ja ein Hauptthema Ehe für alle. Ehe für alle. Und damit war gemeint, dass Männer und Männer, Frauen und Frauen, Ehe für alle. Und wenn wir dann in die Heilige Schrift hineinschauen. Die erste Verordnung, die Gott der Menschheit im Paradies gegeben hat. Er hat dem Adam eine Eva geschaffen und hat sie ihm zugeführt. Und er hat ausgerufen, Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Brüder und Schwestern, was haben die Sänger hier im letzten Lied gesungen? Sünde gehet dort nicht ein. Und wer im Alten Testament nachlesen möchte, im 3. Mose, im 20. Kapitel, hat Gott, der Herr, das gesamte Register aufgeführt von denen, die mit dem Tode bestraft werden sollten. Gott wollte keine Todesstrafe, aber Gott wollte Ordnung, und damit die Leute wissen, dass Gott unter seinem Volke eine Ordnung hat. Alle anderen können tun und lassen, was sie wollen. Genauso ist es heute. Alle Kirchen, alle Freikirchen, alle Religionen können selber entscheiden, was sie glauben und was sie tun. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes ist auf das Wort hin verpflichtet. Amen. Gott hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Amen. Und das Blut des Bundes für uns vergossen, damit wir nicht nur eine Bekehrung erleben, sondern auch unser irdisches Leben vor Gott geordnet wird, damit wir ein ihm wohlgefälliges Leben führen können, mit dem wir vor ihm bestehen können. Brüder und Schwestern, die Zeit ist einfach da, dass wir so zu leben haben, als würde die Entrückung jeden Tag geschehen, dass wir wirklich in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes leben. Lass mich nur eben schnell diese 3, 4 Bibelstellen lesen, damit ihr wisst, dass der Herr auch im Neuen Testament die Anordnung für die Ehe gegeben hat. Ich lese nur ganz, ganz kurz aus 1. Korinther, dem 7. Kapitel. Und hier steht in Vers 2 geschrieben, 1. Korinther 7, Vers 2. Aber um der Unzuchtssünden willen habe jede seine Ehefrau und jede Frau ihren Ehemann. Das ist für die neutestamentliche Gemeinde so verordnet. Das bekannte Wort aus Matthäus 19. Hier hat der Herr ja auch betont, was von Anfang an da war. Und es muss gesagt werden, dass die göttliche Ordnung auch irdisch in den Ehen, in den Familien hergestellt werden muss, dass wir Gottes Wort voll und ganz respektieren, auch für unser, in Anführungsstrichen, Privatleben. Hier in Matthäus 19 steht in Vers 4 geschrieben, Matthäus 19, Vers 4, er gab ihnen zur Antwort, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat und gesagt hat, ein Mann, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen. Ihr kennt ja All diese Bibelstellen, das geht ja bis hin zum 1. Timotheus, zum 4. Kapitel, wo Paulus durch den Geist vorausgesagt hat, dass die Zeit kommen wird, wo die Ehe verboten und ja danach, was ist danach eingeführt worden? Da lesen wir es hier im 1. Timotheus, hier steht es immer noch geschrieben, 1. Timotheus, 4. Kapitel. Und hier hat Paulus damals schon gesagt, was kommen würde. 1. Timotheus, 4. Kapitel und ja, man könnte direkt von Vers 1 lesen. Aber ihr alle kennt ja die Heilige Schrift. Ihr wisst ja, was geschrieben steht. Und auch hier im nächsten, im 1. Timotheus 4 und dann, ja, vielleicht soll ich doch lesen, der Geist, 1. Timotheus 4 von Vers 1, der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden, verführt durch das heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen. Es sind dies Leute, die das Heiraten verbieten, äußerlich fromm, scheinfromm. Und was haben sie gemacht? Haben Klöster aufgerichtet. Und womit ist damit der Anfang gemacht worden? Nach außen fromm, nach außen heilig, aber alles Scheinfrömmigkeit, Scheinheiligkeit. Die göttliche Ordnung muss einfach für uns alle bestehen bleiben. Amen. Noch das eine Wort in Hebräer, dem 13. Kapitel. Hier hat ja der Gottesmann noch einmal darüber geschrieben. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass alles, was Gott für die Gemeinde, für die Ehe, für die Familie bestimmt hat, dass es so geordnet werden muss. Hebräer 13, hier steht in Vers 4 geschrieben, Hebräer 13, Vers 4, die Ehe werde von allen in Ehren gehalten und das Ehebett bleibe unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Sagen wir es in aller Liebe. Die Gemeinde des lebendigen Gottes richtet sich nicht in dem Falle nach den Gesetzen, die in einem Lande bestimmt werden, Ehe für alle, Männer und Frauen. Und wenn man dann sieht, wie ein Pfarrer zwei Pfarrerinnen segnet und wie eine Pfarrerin zwei Pfarrer segnet, was fällt einem da noch ein? Wir urteilen nicht, aber wir sagen einfach, die göttliche Ordnung muss für die Gemeinde gelten. Amen. Alle anderen dürfen machen, was sie wollen. Kommen wir zu dem, was uns noch viel wichtiger ist, Brüder und Schwestern, dass wir einfach anerkennen, dass Gott auch für diese Zeit einen Heilsplan hatte und in seinem Wort alles gesagt wurde, was geschehen wird und dass wir aus Gnaden Anteil daran haben werden und aus Gnaden auch haben. Lass mich dazu aus dem Titusbrief lesen, um das noch zum Abschluss zu bringen. Aus dem Brief an Titus hat der Apostel Paulus noch einmal das Gewicht darauf gelegt, dass wir als Gläubige einfach zum Worte zurückkehren. Ich lese es aus dem Titus, dem zweiten Kapitel von Vers 11. Titus 2 von Vers 11. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt, indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen und gerecht und gottselig in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben. Abgesondert, Gott wohlgefällig, schon in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben. Vers 13, indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Christus Jesus warten. Ja, wir alle warten darauf, dass der Herr wiederkommt. Und dann steht in Vers 14, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Das ist die Erlösung, die vollbrachte Erlösung, damit der Herr schon hier auf dieser Erde die Gemeinde nicht nur erlösen und Vergebung schenken, sondern von jedem Laster, von jeder Gebundenheit freimachen, dass sich niemand mehr versklaven lässt, sei es durch Raucherei oder Sauferei oder sei es durch irgendetwas, nicht mehr verdummen und nicht mehr versklaven lassen, sondern in der Furcht Gottes die Befreiung aus Gnaden empfangen. Zur Vergebung gehört auch die Befreiung. Deshalb steht geschrieben, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und unser Herr hat in Lukas 4 aus Jesaja 61 gelesen, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gebundenen die Freilassung zu verkündigen. Die Gebundenen hat er frei gemacht. Die Verlorenen hat er gerettet. Die Kranken hat er geheilt. Das ist eine göttliche Tatsache und wir dürfen es aus Gnaden annehmen. Auch mit Blick darauf, dass wir heute das Mahl des Herrn haben werden und dass wir morgen, so Gott will, Taufe haben werden. Lass es mich ehrlich und aufrichtig sagen, Brüder und Schwestern, dazu ist noch etwas zu früh. Aber in Matthäus 26 hat er wirklich von Herzen zum Ausdruck gebracht, was er meinte, als er das Mahl mit seinen Jüngern gehalten hat. Lass es mich jetzt schon lesen, obwohl es nachher eigentlich zutreffe. Aber hier in Matthäus, dem 26. Kapitel, haben wir die Zusage, die Verheißung unseres Herrn, dass er diejenigen, die er erlöst hat, auch zu sich nehmen wird und dass wir aus Gnaden bei ihm sein werden. Matthäus 26, und hier lesen wir besonders von Vers 26. Matthäus 26, von Vers 26. Während des Essens aber nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmet, esset, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch und sprach das Dankgebet und gab ihnen den mit den Worten: Trinket alle daraus. Aber jetzt kommen die beiden Verse, die ich einfach noch betonen oder überbetonen möchte. Denn dies ist mein Blut. Denn dies ist mein Blut. Das Blut des neuen Bundes. Das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Amen. Wer um Vergebung bittet, kann nicht am Blute vorbeigehen. Wer um Vergebung bittet, muss den Namen des Herrn anrufen. Nur wer den Namen des Herrn in Verbindung mit dem Opfer, das er dargebracht hat, anruft und sich als verloren erkennt und begreift, dass wir ohne Rettung ewig verloren sind, dass die Bundesschließung ja dazu gewesen ist und dazu dienen muss, dass das Blut des neuen Bundes geflossen, und deshalb ist ja die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, der Mittelpunkt unserer Verkündigung, wie Paulus an die Korinther geschrieben hat: Ich verkündige Jesus Christus, den Gekreuzigten. Alle, die noch keine wirkliche Bekehrung erlebt haben, ihr Leben dem Herrn noch nicht geweiht haben, nicht einfach kommen und guten Tag sagen, sondern der Geist Gottes leitet uns zur Reue. Wir empfinden eine Reue, dass wir ein Leben ohne den Herrn geführt haben. Tränen beginnen zu fließen und sagen wir es noch einmal, wie geschrieben steht: Wer den Namen des Herrn anruft. Ihr wisst ja, was ein Anruf ist. Ein Anruf ist, es muss jemand am Ende da sein, der angerufen wird. Ist ja nicht nur ein Ruf. Ein Anruf, wenn du einen Anruf machst, dann muss irgendjemand da sein, der antwortet. Wer den Namen des Herrn anruft und sich auf das beruft, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, und bekennt, dass unser Erlöser sein Blut für uns vergossen hat, damit wir von unserer Sünde erlöst und Vergebung aus Gnaden empfangen. Und erst danach kann man sich taufen lassen, dass man nicht als trockener Sünder zur Taufe geht und als Nasser herauskommt, sondern dass wir unser Leben dem Herrn weihen, unseren geliebten Herrn. Du starbst für mich, ich nimm es im Glauben an, ich nimm die Vergebung an, schenk mir Gnade, vergib mir. Und dann gehen wir zu dem nächsten Punkt, der mich eigentlich sehr, sehr erfreut, in Vers 29. Hier steht geschrieben, ich sage euch aber, ich werde von diesem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tage, an dem ich es mit euch. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Bis zu jenem Tage, wo ich es mit euch neu trinken werde im Reiche meines Vaters. Mit allen, die jetzt hier das Mahl mit ihm halten, mit denen wird er dort das Mahl halten. Wir sind dazu berufen, dazu bestimmt, dazu auserwählt, beim Hochzeitsmahl des Lammes zu sein, als die bluterkaufte Schar unserem Herrn und Erlöser geglaubt haben und die Erlösung auf und angenommen. Bitte nimm es jetzt auch für dich an, liebe Bruder, liebe Schwester. Der Herr feiert mit den Jüngern das Mahl und spricht sie persönlich an und sagt, mit euch neu trinken werde im Reiche meines Vaters. Das ist doch unser Bestreben, bereit zu sein bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Es gibt viele Bibelstellen, die man zu diesem Thema lesen kann, ja eigentlich lesen müsste. Aber legen wir heute den Wert darauf, dass wir den richtigen Anfang mit unserem Herrn und Erlöser machen. Und dass wir allen Leuten von Herzen sagen, niemand kann ewig leben, es sei denn, er habe das ewige Leben. Und allen sagen nur, wer zum Herrn kommt und ihn persönlich um Vergebung bittet, dem wird Vergebung und Gnade zuteil werden. Deshalb die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi auch in dieser Zeit. Brüder und Schwestern, wenn unser Herr sagt, das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden, dann ist damit das ewig gültige Evangelium gemeint. Die göttliche Botschaft an die Menschheit, lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt die Vergebung, nehmt die Gnade an. Das größte Geschenk muss angenommen werden. Und noch einmal der Gedanke, wer den Namen des Herrn anruft, der muss doch erwarten, dass geantwortet wird. Und der Herr antwortet und spricht, deine Sünden sind dir vergeben. Geh hin und sündige nicht mehr. Es ist ja nicht nur ein Angebot, sondern eine göttliche Tatsache, die der Herr uns geschenkt hat. Und wenn wir über die letzte Botschaft sprechen, Brüder und Schwestern, dann doch nicht in Nebensachen verlieren, sondern in der Hauptsache Ruhe für unsere Seele finden und einfach zu betonen, dass die Gemeinde jetzt am Ende wieder da sein muss, wo sie am Anfang war, dass das gleiche Evangelium in der Kraft Gottes aus Gnaden verkündigt wird und dass alle, die glauben, die persönlichen Heilserlebnisse aus Gnaden machen, wie wir es ja auch schon immer wieder neu erlebt haben, dass Gott nicht nur eine Predigt schenkt, sondern durch den Geist wirksam ist und die Leute von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugt und dass die Menschen zum Herrn kommen. Wir haben es doch in Konstanza erlebt. Das Wort war tatsächlich so gewaltig. Über 100 Menschen sind auf die Plattform gekommen, um Gebet, nicht gerufen worden. Sie sind einfach gekommen, weil sie vom Wort, vom Geist Gottes erfasst worden sind. Ich habe zum Schluss fast nicht mehr stehen können, habe nur noch immer für 2 kurz gebeten. Aber ich will nur sagen, das Wort richtet noch heute aus, wozu es gesandt wurde. Und alle, sagen wir auch das noch einmal, die neu sind, die neu hinzukommen, alle Jugendlichen, wir möchten, dass alle, die heute hier sind, dass sie alle auch am Abendmahl teilnehmen, dass sich jeder selber prüfe, wie Paulus geschrieben hat. Ein jeder aber prüfe sich selber und danach esse. Und dazu gehört, wie wir am Anfang betont haben, auch die biblische Ordnung im irdischen Leben, dass Gott uns so viel Gnade schenkt, dass wirklich alles nach seinem Wohlgefallen aus Gnaden geordnet wird. Dann haben wir im 1. Petrus, im 1. Kapitel Weisungen, die der Mann Gottes durch den Geist Gottes uns hinterlassen hat. Und wir sind dankbar, von Herzen dankbar für das teure und heilige Wort Gottes, das uns hinterlassen worden ist. Und vielleicht soll ich auch das mal sagen. Ich habe am Donnerstag im katholischen Katechismus über die Sakramente nachgelesen. Das habe ich ja vor vielen, vielen Jahren schon getan. Aber wie viele Bibelstellen sind verwendet worden für die Säuglingsbesprengung, dass es die Wiedergeburt ist, dass die besprengten Gotteskinder geworden sind. Dann werden Bibelstellen, nochmal Bibelstellen verwendet. Bibelstellen für eine völlig unbiblische Handlung. Und es geht immer weiter von einem Punkt zum anderen, bis hin zum Empfang des Heiligen Geistes. Als ich das noch las, war ich schockiert. Da wird tatsächlich Apostelgeschichte 8 aufgeführt und sogar niedergeschrieben, dass die Gläubigen in Samarien das Wort aufgenommen haben und sich taufen ließen und dass dann aus Jerusalem die Apostel kamen, um ihnen Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Und jetzt wird das Wort aus der Apostelgeschichte 8 darauf verwendet, wenn der Bischof seine Hände auflegt, dann werden sie verbunden und empfangen den Heiligen Geist, wie in Apostelgeschichte 8. Brüder und Schwestern, ich urteile nicht, aber es zerreißt einem das Herz. Milliarden Menschen werden von der Geburt bis zur Beerdigung an Gott, am Heilsplan Gottes, an der vollbrachten Erlösung vorbeigeführt. Gibt es denn ein Sakrament, das selig machen kann? Der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, macht doch selig. Wenn man an alles denkt, was alles vor sich geht, Brüder und Schwestern, wie dankbar können wir sein, ohne uns ein Urteil, geschweige auf andere herabzuschauen. Aber der religiöse Betrug ist doch der schlimmste. Menschen kommen und sind in dem Glauben, dass sie selig werden. Ja, und dann, was ist am Ende? Wenn diese Menschen im Jenseits erwachen, ja, was dann? Brüder und Schwestern, heute soll ihr seine Stimme hören. Verstocket eure Herzen nicht. Es gibt kein seligmachendes Sakrament, sondern, wie unser Herr im Missionsbefehl sagte, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der gesamten Schöpfung. Und wer da gläubig geworden ist und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, der wird verurteilt werden. So steht es im Missionsbefehl in Markus 16. Und das muss und wird so bleiben. Gott wird sein Wort nicht ändern. Und alle, die es in falscher Weise anwenden, werden ihre eigene Enttäuschung im Jenseits mit denen, die sie irregeführt haben, erleben. Sagen wir auch das noch einmal. Dank sei dem lebendigen Gott, der uns mit sich verbunden hat, der uns begnadigt hat und dass wir am Tage des Heils auf- und annehmen dürfen, was Gott uns aus Gnaden bereitet hat. Hier im Petrusbrief im ersten Kapitel lesen wir von Vers 13, 1. Petrus, 1. Kapitel, von Vers 13. Darum macht euch auf, macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten und seid nüchtern, in allen Dingen und setzt eure Hoffnung allein auf die Gnade. Amen. Unsere Hoffnung allein auf die Gnade, die euch in Christo oder in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Wir setzen unsere Hoffnung, unser Vertrauen allein auf Jesus Christus, auf den Namen, der über alle Namen ist. Und in seinem Namen werden sich alle Knie beugen und bekennen, dass er der Herr ist. Und dann steht in Vers 14, als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten dieser Weltzeit. Nicht nach den Lüsten dieser Weltzeit, während sie dem Untergang entgegengeht, sondern wandelt euch um. Und dann in Vers 16, weil ja doch geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und Vers 18, ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Gelobt und gepriesen sei unser Herr und Gott. Wer zum Paradies zurückgeht, wird in 1. Mose 4 feststellen, dass Kain und Abel einen Altar bauten, dass Kain sein Opfer von den Früchten des Feldes brachte und dass Abel von den Erstlingen, der Herde geopfert hat. Amen. Das Erstgeburtsrecht ist von Gott von Anfang an festgelegt worden. Wir sehen es bei Jakob und bei Esau. Es ging um das Erstgeburtsrecht. Und unser Herr und Erlöser ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Amen. Und wer zu Psalm 89 geht, wir können sie noch vorlesen, wer zu Psalm 89 geht, wird feststellen, dass schon im Voraus angekündigt worden ist, was geschehen würde, wenn unser Herr sein Leben für uns hingeben würde. Hier steht im Psalm 89 geschrieben, in Vers 27 und 28, er soll zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen, machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Zum Erstgeborenen machen. Da kann man zu Römer 8 gehen, zu Kolosser 1 gehen, zur Offenbarung, dem ersten Kapitel gehen, um zu sehen, wie unser Erlöser als der Erstgeborene im Heilsplan Gottes seinen Platz hatte und wie wir, die wir die Erstgeburt, die wir wiedergeboren wurden, zu einer lebendigen Hoffnung, Söhne und Töchter Gottes geworden sind. Amen. Brüder, wir haben das Erstgeburtsrecht, wir haben das Recht, Söhne und Töchter Gottes zu heißen und auch zu sein, erlöst durch das Blut des Lammes. Das ist der Kern der göttlichen Botschaft, die jetzt auf der ganzen Erde verkündigt wird. Und gestattet, wenn ich das heute hier am letzten Septembertag sage, es war am 19. September, da rief mich Bruder Thies aus Berlin an. Ist er heute hier? Wo bist du? Steh mal auf. Ist Bruder Thies heute hier? Er ist allgemein an den ersten Wochenenden hier. Und er ruft ins Telefon hinein. Bruder Frank, heute ist doch der 19. September. Und ich sagte, ja und? Ja und? Ja, sagt er, weißt du nicht, was am 19. September in Edmonton geschehen ist? Und dann hat er mich tatsächlich daran erinnert, was der Herr mir am Sonntag, den 19. September auf der 128. Straße in Edmonton gesagt hat. Ich reiche ja gerade rüber, um die Bibel zu nehmen und zu lesen, als die gewaltige Stimme des Herrn. Er soll, mein Knecht, ich habe dich gemäß Matthäus 24, und ich sage das vor dem allmächtigen Gott, dass die Verse 45 bis 47 aus dem Munde des Herrn kamen und betont wurden. Und als der Bruder Thies mir das so lebendig und mit Überwältigung und Dankbarkeit sagte, muss ich wirklich dem Herrn neu dafür danken, dass er es so geführt hat, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi, die in Matthäus 25 beschrieben wird, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen, dass vorher der Tisch des Herrn reichlich gedeckt wird, dass das geistliche Manna verteilt wird, dass das gesamte Wort Gottes geoffenbart wird und in die Verkündigung mit einbezogen werden konnte. Einfach von Gott so geführt. Ehrlich, zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, wie viele Verse in dem Kapitel sind. Aber dem Herrn sei einfach Dank dafür dargebracht, dass wir jetzt so nahe vor der Wiederkunft unseres geliebten Herrn und Erlösers, das volle Heil, die göttliche Botschaft, den gesamten Ratschluss unseres Gottes verkündigen können, wie er in dieser Weise vorher auf der ganzen Erde noch nie verkündigt worden ist. Und dem Herrn sei Dank dafür, dass wir Anteil an dem haben dürfen. Und was es für mich bedeutet, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn Bruder Brenhem sagt, die Speise, die du einlagern sollst, ist das verheißene Wort für diese Zeit, ist in den Predigten, die auf Tonband aufgenommen werden und im Einzelnen die Weisungen aus Gnaden gibt und dann nach seinem Heimgang ist doch das Wort Gottes, die geistliche Speise auf der ganzen Erde verteilt worden. Amen. Der Mensch Gottes lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes gekommen ist. Brüder und Schwestern, noch einmal die Betonung, ehe wir jetzt zum Abendmahl übergehen, lasst mich aus dem Korintherbrief die Verse lesen, die zum Abendmahl gehören. Dazu könnte man aus dem Alten Testament, aus 2. Mose 12, aus 2. Mose 24, man könnte aus dem Alten Testament lesen, wie Gott die Bundesschließung im Alten Testament gemacht hat und gesagt hat, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich schonend an euch vorübergehen. Hier im 1. Korinther, im 10. Kapitel, heißt es in Vers 16, 1. Korinther 10, Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Eine Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi. Brüder und Schwestern, wir sind viele Glieder, aber wir bilden einen Leib und haben Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft untereinander. Wir glauben dasselbe volle Evangelium, dieselben Verheißungen. Aus Gnade haben wir Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft untereinander gewirkt durch den Heiligen Geist. Und dann in Vers 17, weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Unser Herr hat es so gesagt und hat seinen Leib für seine Gemeinde hingegeben. Und Paulus schreibt ja von dem Leibe Christi, Glieder am Leibe Jesu Christi. So wie geschrieben stand und noch steht, einen Leib hast du mir bereitet. So hat der Herr die Gemeinde als seinen Leib hier auf Erden, um gegenwärtig zu sein, um wirken zu können. Und wir sind aus Gnaden der Leib des Herrn. Und so wie es ein Brot ist, das dann gebrochen wird, so sind wir ein Leib, der aus vielen Gliedern besteht. Und dann noch das kostbare Wort aus 1. Korinther, dem 11. Kapitel, ist uns ja allen bekannt, aber nehmen wir es noch einmal zu Herzen. Brüder und Schwestern, nehmt doch nichts als Selbstverständlichkeit. Es ist doch Gnade und nochmals Gnade, dass wir jetzt glauben dürfen, von Herzen glauben dürfen, und zwar wie die Schrift es sagt. Und hier steht geschrieben von Vers 23, denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Verkündigt ihr das, was mit seinem Sterben geschah. Verkündigt ihr die vollbrachte Erlösung, bis er kommt. Es gibt auch solche, die das Mahl nicht mehr feiern, die sagen, der Herr ist schon gekommen. Auch da sagen wir, wenn der Herr kommt, dann gehen wir. Solange wir auf Erden sind, ist er noch nicht gekommen. Und dann noch Vers 27. Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des Herrn versündigen. Jeder prüfe sich also selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Auch das werden wir genau befolgen. Nicht andere prüfen, sondern ein jeder prüfe sich selber, wie er vor Gott steht, was er noch vor dem Herrn zu bereinigen hat. Noch einmal das Wort an alle, die neu hinzukommen, alle, die gläubig werden, alle, die unseren Herrn und Erlöser aufnehmen. Wenn ihr das heute tut und bereit seid, euch morgen taufen zu lassen, könnt ihr am Abendmahl teilnehmen. Der Herr fordert Glauben und Gehorsam. Amen. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Und den Tod des Herrn können wir nur verkündigen, wenn wir das, was er uns durch sein Sterben aus Gnaden geschenkt hat, aufgenommen haben und Gott den Herrn dafür preisen. Brüder und Schwestern, ich bin davon überzeugt, dass Gott heute Großes in unserer Mitte schon getan hat und noch weiter wirksam ist. Und wie wir am Anfang betont haben, die göttliche Ordnung mit Ehe, mit Familie, mit allem bleibt für die Gemeinde bestehen, ungeachtet dessen, welche Gesetze in einem Lande beschlossen werden. Die können alle erfüllen, können alle anderen erfüllen. Wir haben nur eine Pflicht, das zu tun, was Gottes Wort von uns fordert. Und nur so können wir in der Wahrheit geheiligt werden und zubereitet auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Auch wenn wir heute den Wortbegriff Botschaft nicht so sehr betont haben, so lasst es mich noch sagen, die göttliche Botschaft ist in diesem Buch. Und wir sind Gott dem Herrn von Herzen dankbar. Und in unserer deutschen Übersetzung ist ja für Evangelium das Wort Heilsbotschaft verwendet worden. Diese Botschaft verbunden mit dem Heil Gottes. Nicht nur eine Botschaft, sondern Heilsbotschaft. Und die letzte Botschaft, die uns anvertraut wurde und die Enden der Erde erreicht, ist die göttliche Heilsbotschaft, so wie sie am Anfang verkündigt wurde, so wird sie am Ende verkündigt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Seid ihr damit einverstanden? Amen. Amen. Dann stehen wir auf und singen einige Chorusse und die Brüder werden das Mahl bereiten. Wer sagt den ersten Chorus? So wie ich bin, so wie ich bin.
wollen wir jetzt die Häupter neigen, im stillen Gebet verharren. Haben wir in unserer Mitte einige, die jetzt in das Gebet mit einbezogen werden möchten, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten? Es ist die Stunde der Entscheidung, die der Herr uns aus Gnaden geschenkt hat. Und während das Mahl vorbereitet wird, lass mich kurz fragen, während die Häupter geneigt, die Augen geschlossen, die Herzen aufgetan sind, haben wir einige, die wir jetzt im Gebet vor den Gnadenthron Gottes bringen können. Heb kurz die Hand. Überall, 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 überall. Herr, allmächtiger Gott, noch ist Gnadenzeit, noch ist der Tag des Heils, noch rufst du, o Herr, und alle, die jetzt zu dir kommen und deinen Namen, den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen, denen gibst du die Antwort. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich danke dir, geliebter Herr. Du rufst auch allen zu, was im Psalm 103 geschrieben steht. Der dir all deine Sünden vergibt und all deine Gebrechen heilt. Der dein Leben vom Verderben erlöst hat und dich krönet mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Geliebter Herr, kröne alle, die jetzt zu dir gekommen sind, mit Gnade und Barmherzigkeit, mit Vergebung und ewigem Heil und ewigem Leben. Mögen alle gesegnet sein. Amen.
Dem Herrn sei die Ehre und der Preis dargebracht. Auch für diese herrliche Gnadenstunden, die wir in seiner Gegenwart erleben dürfen. Wir wollen des Herrn gedenken, wie wir es gelesen haben. Denkt an ihn, der ein derartiges Widersprechen gegen sich geduldig ertragen hat. Und auch heute Abend, wenn wir von hier gehen, lass uns in Stille gehen und auch in Stille verharren und wirklich an dem Herrn denken, was er Großes an uns getan hat. Denkt immer daran, der Feind ist bemüht, immer zu rauben, das, was Gott uns geschenkt hat. Lass uns das bewahren in unser Herzen, in unsere Gedanken und ihn loben und preisen. Es wäre gut, wenn keiner noch weite Reisen macht, um hier und da essen zu gehen und dann spät zurückzukommen, sondern alle sich zur Ruhe begeben würden, dass wir morgen früh wieder mit neuer Zuversicht und Erwartung hier vor das Angesicht Gottes uns versammeln können. Wir kommen jetzt zum Schluss und ich bitte noch, dass Bruder Schmidt mit uns gemeinsam betet. Dann entlassen wir euch. Wir stehen auf zum Gebet.
Vater im Himmel, wir sagen dir Dank für die Gnade und Treue, die wir in Christus Jesus, unserem Herrn, immer wieder erleben dürfen. Denn Herr im Himmel, du hast dich in ihm geoffenbart und hast du uns das Heil in ihm und durch ihn geschenkt. So bitten wir dich, o Herr, schenke Gnade, dass das, was wir gehört haben, nicht vergessliche Hörer wären, sondern Täter des Wortes, was du zu uns geredet hast. Herr Jesus, so bitte ich dich, wie schon auch bemerkt, dass wir, o Herr, in Ruhe und Frieden, Herr, auch von hier gehen und danach und darüber nachdenken, was du uns gesagt hast, o Herr. Denn Herr, du hast es gesagt, wir sind ein Leib mit dir, Glieder an deinem Leibe, so bitten wir dich, o Herr, hilf uns, in deinen Wegen zu wandeln. So bitten wir dich auch für alle, Herr Jesus, die weit und breit sind, o Herr, die dein Wort gehört haben, segne sie, stärke sie, auch uns. Herr Jesus, wenn es einen Morgen für uns noch gibt, so bitten wir dich, o Herr, schenke uns Gnade, dass wir im vollen Vertrauen und in Erwartung kommen. Denn Herr im Himmel, du weißt es und wir glauben es auch. Alles, was wir erwarten, schenkst du uns. Herr Jesus, wir preisen dich und rühmen dich noch einmal. Verbleibe mit uns und schenke auch Worte, wie gesagt, wenn es einen Morgen für uns gibt, o Herr. Rede du zu uns und schenke Weisungen, dass wir den Weg der Wahrheit finden und ihm gehen, zur Verherrlichung deines Namens. Amen.
Wir geben die Ehre nur Jesus.